NZZ Akzent. Der Samstag.
Also es war ja eigentlich eine filmreife Zeit. Hollywood hätte sich nicht besser ausdenken können.
In der Tat. Christian Weißflog hat eine wilde Zeit als politischer USA-Korrespondent erlebt. Er kam im November 2021 nach Washington D.C., das da immer noch in Aufruhr war. Anfang Jahr war das Kapitol von Trump-Anhängern gestürmt worden und der damalige Präsident Joe Biden hatte sich im Herbst darauf endgültig und einigermaßen überhastet aus Afghanistan zurückgezogen. Und so ging es dann auch weiter. Immer lief etwas. Und kumulierte dann 2024 in der Wahl von Donald Trump und in seiner zweiten Amtszeit.
Im Großen und Ganzen merkt man natürlich, hat man es mal vor allem bei meiner Arbeit dann auch gemerkt, weil die Pace natürlich bei Trump viel höher war.
Und da Christian von 2004 bis 2011 schon freier Korrespondent in Moskau war und ab 2019 Nahost-Korrespondent für die NZZ im Libanon, da kamen dann mit den folgenden Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten ab 2022 alle seine bisherigen Themenbereiche zusammen. Und nun ist Christian seit Juni wieder zurück in Zürich als Auslandredaktor und ich habe ihn für diese Samstagsfolge von NZZ Akzent ausgefragt, wie er denn diese wahnsinnige Zeit in den USA erlebt hat und was er mitnimmt. Mein Name ist Simon Schaffel, willkommen. In dieser Zeit, in der du da warst, warst 4,5 Jahre politischer Korrespondent in den USA, in Washington bzw. in der Nähe von Washington, aber das war der Standort. In diesen 4,5 Jahren sind so viele Dinge geschehen in den USA und deshalb auf der Welt. Was bleibt für dich, wenn du direkt zurückdenkst?
Ja, ich glaube, wie jede Korrespondenz ist eine Horizonterweiterung, in diesem Fall aber auch eine historische, einmalige, vielleicht auch ein bisschen verrückte Horizonterweiterung. Ich erinnere mich noch, ich war ja davor in Beirut stationiert und habe dann einer Journalistenkollegin gesagt, ja, ich gehe jetzt nach Washington und dann meinte sie zu mir, oh, schade, jetzt hast du den Trump verpasst. Aber wie es sich dann herausgestellt hat, war das ja nur, ich habe das erste Kapitel verpasst und ich habe vielleicht noch das spannendere Kapitel, dieses unglaubliche Comeback, nach dem, was passiert war mit dem Sturm aufs Kapitol, dass dieser Politiker es nochmal geschafft hat, zurückzukommen und von einer Mehrheit der Amerikaner gewählt zu werden. Gleichzeitig dann aber auch, was auf der Welt sonst noch passiert ist, der Krieg in der Ukraine losgegangen, der Gaza-Krieg, überall da war ja auch Amerika involviert. Und dann das erste Amtsjahr von Trump, der Anschlag auf ihn. Also es war ja eigentlich eine filmreife Zeit. Hollywood hätte sich nicht besser ausdenken können. Diese TV-Debatte, wo Biden wirklich diesen riesen Aussetzer hatte. Im letzten Augenblick tauschen die Demokraten noch die Kandidatin aus, also den Präsidentschaftskandidaten aus mit Kamala Harris. Und ja, da gab es ganz viele Highlights dann auch.
Und das alles jetzt, bevor er zurückkam, oder? Also das sind die Geschehnisse, bis er überhaupt dann erst mal gewählt wurde.
Genau. Und dann waren ja auch die Prozesse gegen Trump, die Supreme Court Urteile, die ihm dann ja auch geholfen haben. Er hatte auch ihm sehr viel Glück, dass er dieses Comeback auch geschafft hat. Wie er auch seine eigene Partei wieder von sich selbst überzeugt hat, wie es geschafft hat, auch seine treueste Anhängerschaft bei der Stange zu halten. Also da hat er einfach nur Glück gehabt und eigentlich ein kleines Wunder dann, dass er überhaupt noch zurückgekommen ist.
Merkt man eigentlich jetzt zum Beispiel im Großraum Washington D.C., welcher Präsident gerade im Haus ist, sage ich jetzt mal so, wenn man effektiv vor Ort ist?
Gut, ich meine, dann gemerkt hat man natürlich bei Donald Trump vor allem, als er zurückkam, als er dann auch viele Beamte Massenentlassungen durchgeführt hat. Und da gab es bei mir dann auch Nachbarn, die entlassen wurden, teilweise wieder eingestellt wurden, solche, die dann gekündigt haben. Teilweise schwieriger auch persönliche Geschichten. Also Leute, die ihr Leben neu aufstellen mussten, natürlich schon in Washington D.C., das ja mehrheitlich, großmehrheitlich auch die Demokraten wählt. Teilweise haben ja Gerichte auch schon wieder Gegensteuer gegeben, obwohl die Agentur für die Entwicklungszusammenarbeit, USAID, die ist eigentlich jetzt mehr oder weniger nur noch ein Schatten ihrer selbst. Also ganz rückgängig wurde das nicht gemacht.
Dieses Doge-Programm unter Elon Musk, das war ja auch sehr breit gedacht, oder? Also wirklich mit der Kettensäge eigentlich über ganze Ministerien hinweg zum Teil. Da wurde auch nicht mit der Pinzette gearbeitet.
Ja, ich meine zum Beispiel im Justizministerium schon, da waren alle diese Leute oder mehrheitlich die Leute entlassen, die die Ermittlungen geführt haben, die zur Anklage geführt haben gegen Donald Trump im Nachzug des January 6, dem Sturm aufs Kapitol 2021. Da wurde ausgemistet und teilweise dann auch bei Einstellungen wurden auch Leute sehr nach ideologischen Fragen befragt, dass man auch eher pro, also Trump-Anhänger dann auch, also die Politisierung der Justiz vor allem. Und das wird auch spannend werden, wie das dann wieder ausschauen könnte, wenn es in die andere Richtung geht. Also kommt man wieder mal zurück zu diesem Konsens, dass man sagt, der Justizminister, das Justizministerium sollte möglichst frei sein, nicht politisiert werden. Oder sagt sich dann ein demokratischer Präsident zukünftig auch, also warum sollten wir uns daran halten? Wobei, ich glaube, so weit wie Trump wird man nicht gehen. Und das ist bis jetzt auch dieser große Hoffnungsschimmer, hauptsächlich die Gerichte auch unten, dass sie immer wieder hier ausbalanciert haben und als Checks and Balances, also als Gegengewicht zu dieser großen Machtkonzentration im Weißen Haus gebildet haben.
Ja, und wo hast du Trumps erneuerte Präsenz im Weißen Haus sonst noch besonders gesehen oder gespürt?
Natürlich die Entsendung der Nationalgarde, um für Sicherheit zu sorgen in der Hauptstadt. Aber im Großen und Ganzen merkt man natürlich, hat man es mal vor allem bei meiner Arbeit dann auch gemerkt, weil die Pace natürlich bei Trump viel höher war als bei Biden. Also das war schon, was er, es war ja auch seine Strategie, flood the zone, also möglichst viel auf einmal zu machen. Also Innenpolitik, Außenpolitik, alles auf einmal über den Haufen zu werfen.
Wie bist du damit umgegangen, jetzt ganz persönlich, dass er eben diese Zone geflutet hat?
Ja, ich glaube, es ist allgemein eines der schwierigsten, hat mir auch mal ein anderer Vorgänger gesagt, als US-Korrespondent, was sehr schwierig ist, den Fokus zu behalten. Was ist jetzt wirklich wichtig? An was arbeite ich? Was ist nur Geräusch? Was filtere ich raus? Wo lege ich den Fokus? Weil einfach auch sehr viel passiert. Ich glaube, wir hier in Europa belächeln die Amerikaner ja manchmal, weil sie nichts verstehen, was in Europa eigentlich passiert, wo welche Länder liegen. Aber verstehen wir wirklich immer, wo welcher Bundesstaat ist, was jeder Bundesstaat für eine Geschichte selber hat und wie dies auch innenpolitisch zusammenspielt. Und es passiert einfach sehr viel dort an News. Und ich glaube, unter Trump ist diese Herausforderung dann noch viel größer, immer wieder zu sagen, also jetzt gehe ich dieser Aktualität mal nicht nach, jetzt investiere ich mehr Zeit in diese Geschichte, reise mal dorthin. Mhm. Wie ich damit umgegangen bin, ich habe einfach versucht, immer mein Bestes zu geben. Mehr kann man nicht machen, aber es ist schon eine große Herausforderung.
Kannst du mal ein Beispiel machen von einem Moment, wo du gemerkt hast, jetzt habe ich etwas Neues gelernt? Also natürlich hast du ständig neue Dinge gelernt, aber eine große Erkenntnis vielleicht. Das wusste ich nicht über die USA, bevor ich gekommen bin.
Ja, man hat vieles wusste ich natürlich, aber nicht so präsent, glaube ich. Ich meine, eine der ersten Reisen, die ich gemacht habe, war an die Grenze zu Mexiko. Also Texas, McAllen, ich bin da reingeflogen, habe mir ein Taxi organisiert und dann gemerkt, dass dieser Taxifahrer mit mir eigentlich nur Spanisch spricht. Ich selbst spreche Spanisch, deshalb hat er das auch so durchgezogen wahrscheinlich, aber ich habe dann irgendwann auch gefragt, also ob er dann nicht irgendwie also schon lange hier und so irgendwie. Da sagt er, ja, er hätte das schon mal gelernt, dieses Englisch, aber er brauchte sie eigentlich nicht. Und man merkt dann diese Regionen entlang der Grenze, wenn man in die Geschichte auch geht, das gehörte ja auch mal zu Mexiko. Ja. Da bestehen auch verwandtschaftliche Beziehungen über die Grenze hinweg teilweise. Also das ist wie ein eigener Mikrokosmos. Ja. Vielleicht hätte man das vorher auch schon wissen können, aber wenn man so vor Ort ist und die Leute dann trifft, dann bleibt es natürlich einem selber auch wirklich eher haften. Auch Reisen nach Alabama oder Georgia, wo man dann nochmal konkret sieht, die historischen Spuren der Geschichte, der Sklaverei und wie lange das eigentlich noch dieses Land auch beschäftigt hat, den Umgang damit auch nach dem Bürgerkrieg. Allgemein auch stellt man überall immer wieder fest, dass es eigentlich noch ein sehr junges Land ist und dass es eigentlich unglaublich ist, dass dieses Land in so kurzer Zeit zu dieser Weltmacht aufgestiegen ist. im Westen waren wir einmal in Cody, so einer Cowboy-Stadt, wo es auch noch so alte Western, touristisch auch Westernstädte, wo dann erzählt wird, die Geschichten von Buffalo Bill oder den Gesetzlosen und so weiter. Und dann merkt man plötzlich, das ist eigentlich noch dieser wilde Westen, also das teilweise 19. Jahrhundert. Das ist gar nicht noch so lange her, seit sich das abgespielt hat. Die USA hat es ihr 250-jähriges Bestehen gerade dieses Jahr gefeiert, aber nach der Erklärung der Unabhängigkeit waren es ja am Anfang nur 13 Kolonien, eigentlich 13 Gliedstaaten, heute sind es dann 50. Und die ersten 100 Jahre war das nur eine Anreihung von Expansionskriegen oder teilweise auch Erwerb für Geld von Territorium. Also das Land war sehr stark mit sich selbst beschäftigt, sich aufzubauen.
Also Krieg eigentlich sehr präsent, durchgehend.
Genau, nachher natürlich die internationalen Kriege, aber auch zuerst einmal Gewalt, kann man sagen, ist in dieser Geschichte schon sehr präsent auch. Das liegt alles eigentlich nicht so weit zurück und gleichzeitig auch immer wieder, die Amerikaner sprechen ja auch selber immer wieder vom American Experiment, also dass es ein Experiment ist, so ein großes Land, eine Demokratie, so divers auch, Vielvölkerstaat könnte man auch sagen. Das sieht man auch vor allem in den Städten, wie groß diese Durchmischung auch ist und international und eigentlich global. Ich glaube, all das wird einem einfach dann bewusster, wenn man eine Zeit lang in dem Land lebt, dass man natürlich eigentlich von Jugend auf irgendwie kannte, mit der Musik aufgewachsen ist und so, ist es dann dort einmal sehr interessant auch zu erfahren, ja, wie sieht das Innenleben eigentlich auch aus, dieses Weltpolizisten.
Und wann war für dich der Moment, wo du gemerkt hast, hier passiert jetzt gerade wieder etwas Unerwartetes, etwas Seltsames vielleicht auch?
Ich glaube, vielleicht kann ich sagen, ein Besuch, ich habe einmal den Heimatort von J.D. Vance besucht, also der Vizepräsident Middletown in Ohio. Und J.D. Vance, sein Aufstieg ist ja vor allem, weil er sehr treu zu Trump war und wurde von Trump unterstützt. Und das war auch ausschlaggebend, warum er überhaupt dort dann zum Senator gewählt wurde. Ich hatte mir das eigentlich schwer vorstellen können, nachdem ich dann nach Hause gegangen bin, dass er wirklich gewählt wird, weil das ganze Dorf hat eigentlich sehr viele Leute haben mir dort eine negative Meinung über J.D. Vance geäußert. Mhm. Aber eine Frau hat auch gesagt, also ich halte ihn für einen Idioten, aber ich werde trotzdem für ihn stimmen. Oder auch später mal in Miami mit einem Trump-Anhänger, der hatte, war ursprünglich Latino, aber der hatte einen Zigarrenladen und ich war schon mal dort, als es darum ging, ob vielleicht Ron DeSantis, der Gouverneur dort von Florida, Trump ablösen könnte, dass er der Präsidentschaftsbewerber wird. Und er war überzeugt, das ist nicht die Zeit für Ron DeSantis, er würde immer wieder Trump wählen. Und dann war ich jetzt letztens auch nochmals dort und habe ihn dann wieder getroffen. Da war hat der Iran-Krieg schon begonnen. Und dann habe ich gedacht, also irgendwie muss er mir doch jetzt sagen, also das ist doch so ein Unsinn oder so. Er hat ja versprochen, keine solchen Kriege, Abenteuer mehr zu riskieren im Nahen Osten. Also der Anti-War-Präsident zu sein, und machte genau das. Aber der hat Trump verteidigt, gesagt, also andere Präsidenten hätten auch schon, jeder Präsident hat schon so eigenmächtig irgendwelche Länder bombardiert oder er hat das wirklich dann verteidigt, er hat keine Kritik zugelassen an Trump. Dann war ich einmal auch in Georgia, das war noch im Wahlkampf vor der Wahl 2024, wo ich mit Republikanern geredet habe, auch Analysten und so, über Trump, wie sie ihn sehen, ob sie nochmal für ihn stimmen oder so. Und da war halt ein Analyst dabei, das war sein Beruf auch, am Fernsehen aufzutreten, über Trump etwas zu sagen, also das einzuordnen, teilweise auch bei Fox News. Und er hat mir mit dem ganzen Interview, habe ich immer das Gefühl gehabt, also so richtig geht er nicht ans Eingemachte. Und als das Mikrofon dann ausgestellt war, hat er gesagt, also aber im Fall, ich werde nicht für Trump stimmen. Und er hatte Angst um seine ganze Familie, ich durfte auch seinen Namen da nicht nennen, wenn das rauskommt oder so. Angst auch vor Trump und vor der Rache vor Trump, dass er dann seinen Job oder seine, wenn er dann als Rhino, ein Republican in name only, wenn er verachtet wird.
Ja, er hat es wirklich geschafft, die Partei zu seiner Partei zu machen.
Das ist, glaube ich, einmalig auch. Jetzt haben wir auch den Speaker, Mike Johnson, der praktisch ausführt, was Trump ihm sagt, mit einer Ausnahme dann die ganzen Epstein-Files, wo dann vier Republikaner nicht mitgespielt haben und gemeinsam mit den Demokraten dann das Gesetz verabschiedet haben, dass die veröffentlicht werden müssen. Aber sonst, ich glaube, auch in früheren Zeiten, was Trump auch, diese ganze Vorwürfe für Korruption, seine Kryptogeschäfte und so weiter, das wäre auch schon Anlass gewesen, um vielleicht nochmals ein Impeachment einzuleiten. Ja. Aber die Unterwanderung der Unabhängigkeit der Justiz, was er anstellt mit dem Justizministerium, das alles hätte früher eigentlich vielleicht zu Impeachments auch der eigenen Partei führen können. Aber das ist heute undenkbar.
Man muss aber schon sehen, sagt Christian, welchen Anteil Biden und die Demokratische Partei an den Geschehnissen hat. Und eben alleine schon Christians erste Jahre in Washington D.C., die beiden Jahre, die bieten genug Stoff für stundenlange Gespräche. Bidens katastrophale Performance bei der Fernsehdebatte gegen Trump hat auch Christian selber überrascht, wie er sagt. Und dann der unwürdige Tanz um die späte Nomination von Vizepräsidentin Kamala Harris zur Präsidentschaftskandidatin. Auch die Migrationspolitik an der südlichen Grenze und insbesondere der neue Gaza-Krieg nach dem 7. Oktober. Wie hat das alles die Demokraten verändert?
Da war ich auch dort, dann zum Beispiel auch in Dearborn, außerhalb von Detroit. Das gilt so als eine die größte arabische Minderheit auch in den USA. Und habe dort auch eine Palästinenserin getroffen, die seit Jahrzehnten sich engagiert hat für die Demokratische Partei, weil sie das Gefühl hatte, die schützt mehr die Interessen auch der Palästinenser oder der Einwanderer und hat sich engagiert und für Biden gestimmt und immer demokratisch gestimmt und da hat Canvassing gemacht, also in den Wahlkämpfen von Tür zu Tür gegangen für die Demokraten und hat sie einfach gesagt, also sie kann nicht für Biden stimmen. Egal, mag Trump gewinnen oder so, schlimmer kann es nicht kommen.
Auch das Problem im Zwei-Parteien-System, oder? Wenn du dann die andere Partei auch nicht für dich ist, dann bist du dann verloren.
Genau, also das ist natürlich, die amerikanische Präsidentschaftswahl ist einfach immer die Wahl des geringeren Übels am Ende. Das ist irgendwie klar. Ich glaube, es ist allgemein, die Amerikaner haben sehr stark das Vertrauen in die Institutionen, die Parteien auch verloren. Deshalb mal schauen. Ich glaube, das Land ist dann, wie es 2028 weitergeht, das Land ist bestimmt reif für so einen Generationenwechsel, irgendwie neue Figuren. Das sieht man jetzt sehr stark bei den Demokraten schon, diese ganze Protestbewegung. Da will man jetzt auch die alten Führer im Kongress endlich loswerden. Aber dabei spielt schon auch, ich glaube, die Außenpolitik spielt nicht so eine große Rolle in der Innenpolitik, aber ich glaube, bei diesem ganzen Palästina-Krieg und so, die Reaktion der Israelis hat der Hamas jetzt eigentlich in die Hände gespielt, dass Israel möglicherweise in Zukunft sehr schwer haben wird, sollten die Demokraten in Washington zurück an die Macht kehren, dass sie da noch wirklich viel Gehör finden werden.
Apropos Gehör finden. Im letzten Jahr wurde immer klarer, dass kritische Fragen von Medienschaffenden im Weißen Haus eher unerwünscht sind. Den Nachrichtenagenturen AP, Reuters oder Bloomberg wurde der Zutritt zu Veranstaltungen im Weißen Haus entzogen und es wurden immer mehr Pro-Trump-Influencer ins Oval Office gelassen. Für ein Schweizer Medium aus Europa ist es praktisch unmöglich, überhaupt erst in diesen Kreis zu kommen. Also muss man seine Quellen anderswo suchen, in den Behörden und auf Reportage. Hat aber Christian da auch eine Veränderung der Stimmung gegen Journalisten gespürt?
Ja, also ich meine, teilweise, wenn man dann mit Trump-Anhängern bei diesen Rallyes gesprochen hat, muss dann man immer aufpassen, dass man nicht zu kritische Fragen auch stellt oder so, weil dann kommt sofort der Verdacht, ah, are you a lefty oder so, also bist du da irgendwie biased und willst du uns so in die Pfanne hauen, so ein gewisses Misstrauen. Da muss man natürlich aufpassen, dass man versucht, hier möglichst sie dann auch reden zu lassen und nicht zu stark dann auch Fragen stellt, die ihre Überzeugungen irgendwie, die Widersprüche aufzeigen könnten in ihren Überzeugungen oder kritisch hinterfragen. Aber so Einschränkungen, ich meine, es wird sich jetzt zeigen, es hat gewisse Übernahmen im Fernsehbereich jetzt gegeben, die an Trump neue Investoren verkauft werden sollten. Darunter zählt auch CNN, wie sich das langfristig auswirkt. Aber momentan, glaube ich schon, ist es immer noch eine sehr vielfältige Presselandschaft. Ich war ja auch eine Weile lang in Russland, dort habe ich es gesehen, wie Schritt für Schritt unter Putin immer mehr wirklich gute, unabhängige Zeitungen verschwunden sind. Und das erschwert dann auch die eigene Berichterstattung, weil man natürlich sehr viel aus diesen lokalen Vorarbeit dieser Journalisten auch ziehen kann für die Berichterstattung. Aber So weit ist es glücklicherweise in den USA noch nicht, auch wenn klar ist, dass diese Regierung ungern kritische Fragen von Journalisten beantwortet. Also Trump ist ja auch immer wieder mal ausfällig geworden dann gegenüber Journalisten und Journalistinnen.
Ja. Zum Schluss jetzt, du bist im Juni zurückgekommen. Mit welchem Gefühl bist du da weg?
Ja, mit einem vielleicht lachenden und weinenden Auge. Ich bin natürlich auch sehr stark verwurzelt in der Schweiz. Auch meine Familie hat sich gefreut, wieder mehr bei der Familie, bei Freunden zu sein. Auch vielleicht einmal noch diese sehr intensive Arbeitszeit und also 24/7 eine gewisse Entschleunigung wieder mal zu erleben, durchzuatmen. Andererseits natürlich auch sehr bedauernd, dass man jetzt, wo man es so lange begleitet hat, dieser Krimi, wie man das so sagen kann, dass man das jetzt nicht mehr so intensiv und aus so naher Distanz begleiten kann, weil das ist ja schon so, die USA sind nun mal, die prägen die Weltgeschichte und als Journalist mit Herzblut will man ja am Zeitgeschehen möglichst nah dran sein und das ist das Schöne an dem Beruf. Und gleichzeitig aber auch, wenn wir dann Amerikanern auch gesagt haben, gut, das ist in DC eben, sind es vor allem Demokraten oder so. Es ist wirklich so ein bisschen, wenn man sagt, jetzt gehen wir zurück in die Schweiz, da sagen dann viele, eigentlich würden wir auch gerne mitkommen oder so. Also es ist, wie ernst das dann gemeint ist, weiß ich nicht. Also sagen wir mal der Gedanke, man ist unzufrieden mit der Regierung, die jetzt an der Macht ist und man ist auch unzufrieden, man hat keine Hoffnung mehr in die Demokraten, wie es weitergehen könnte und man hat vielleicht auch sehr romantische Vorstellungen, wie toll und gut und besser es in Europa sein kann. Aber das ist schon so ein verbreitetes Gefühl unter Leuten, die jetzt nicht für diesen Präsidenten gestimmt haben. Und ich kenne auch aus der weiteren Verwandtschaft Fälle, wo die das wirklich in die Realität umgesetzt haben. Also jemand hat noch weite Verwandte mit italienischer Herkunft, konnte sich den Pass besorgen und jetzt leben sie halt in Milano, also in Mailand. Das gibt es schon. Das hat zugenommen.
Christian, vielen Dank.
Danke, Simon, für das Gespräch.
Das war die Samstagsfolge mit unserem langjährigen politischen USA-Korrespondenten Christian Weisslog. Er ist nun wieder zurück in Zürich und als Redaktor unter anderem für den Nahen Osten und Russland zuständig. Seine Nachfolge in DC tritt die USA-Redaktorin Isabel Jacobi an. Das unter leicht erschwerten Bedingungen. Ab Mitte September nämlich sollen für ausländische Medienschaffende strengere Visa-Regeln gelten. Bisher galt da ein Journalistenvisum in den USA für mehrere Jahre und konnte einfacher verlängert werden. Neu muss es alle 240 Tage, also alle 8 Monate, von neuem geprüft und bestätigt werden. Mein Name ist Simon Schaffer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.